Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Es gibt da einen dunklen Fleck in dem, was vor mir war, in der Familiengeschichte. Und wie so oft hat dieser dunkle Fleck mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Mein Urgroßvater. Ich weiß nicht, wer er war. Meine Mutter weiß es nicht, obwohl sie gefragt hat, aber Oma mochte nie drüber reden. Er war irgendwo in Österreich, der Uropa, Marmorhändler, so wird gesagt, vielleicht Jude. Seine Frau, meine Urgroßmutter, war keine Jüdin und meine Oma nicht, das ist bekannt, aber eben mehr auch nicht. Und dieser Fleck in der Vergangenheit ist auch ein Grund dafür, dass ich zu meiner Oma keinen Kontakt mehr habe, meine Mutter nicht, meine Geschwister nicht. Wir haben uns vorgenommen zu forschen irgendwann, Mama und ich, den dunklen Fleck heller zu machen, aber man kommt ja zu nichts. Und ehrlich gesagt, man muss sich dazu auch erstmal trauen. Und das tue ich nicht, jedenfalls nicht im Moment. Wir hören von Menschen, die sich getraut haben, die sich mit der Vergangenheit ihrer Großeltern beschäftigt haben. Was vor uns war, heißt die 100 heute. Wolfgang Schiller ist hier, 100-Redakteur. Hast du mit deinen Großeltern mal gesprochen über die Zeit?
Ich konnte mit meinen Großeltern leider nicht sprechen, weil alle vier vor meiner Geburt gestorben sind. Also die letzte Oma 1972. Ich weiß auch nicht so viel über meine Großeltern. Das waren niederbayerische Bauern, irgendwo zwischen Passau und Simbach. Und ich weiß, dass meine Opas nicht im Krieg waren. Der eine war verwundet, der andere war auf der Bahn. Ich weiß, meine Onkel waren aber im Krieg. Einer in Frankreich, in Grenoble, und hat erst vor kurzem erzählt, wie er an der Schlacht dort um diese Stadt teilgenommen hat. Und das hat er auch erst erzählt, als mein Bruder dorthin gezogen ist, vor einigen Jahren.
Also auch etwas, was erstmal rauskommen musste.
Genau, inzwischen ist er auch gestorben, mein Onkel.
Opa, was hast du getan? Ist eine Geschichte. Wir gehen gleich mit Veronika von Borries auf Spurensuche.
Ja, Veronika von Borries Vater hat Unterlagen seines Vaters gefunden, die lange Zeit irgendwo in der Schublade lagen und die er nicht beachtet hat. Und irgendwann, weil er wieder in die Gegend gezogen ist, wo sein Vater stationiert war als Offizier im Ende des Zweiten Weltkriegs, hat er da mal reingelesen und hat dann eine Sache entdeckt, die er erstmal nicht glauben wollte und nicht glauben konnte.
Ich habe mit Verena Freier gesprochen über Bücher in dem Regal ihrer Eltern, die mal den jüdischen Nachbarn gehört haben. Verena wollte mehr wissen und hat tatsächlich Angehörige gefunden. Ihre Geschichte auch gleich hier in der 100.
Und dann erzählt Nora Hespers die Geschichte von ihrem Großvater Theo Hespers, der nun eigentlich keine dunkle Seite hat in seiner Geschichte, weil er ein relativ bekannter Widerstandskämpfer war zur Zeit des Dritten Reichs. Trotzdem hat Nora sich lange Zeit nicht mit der Geschichte beschäftigt, war ein bisschen auch genervt, dass es immer so präsent war in ihrer Familie und hat erst vor kurzem begonnen, sich damit auseinanderzusetzen und schreibt seitdem einen Blog darüber und hat jetzt für diese Sendung diese Geschichte erzählt.
Das ist die 100 heute Abend. Mein Name ist Paulus Müller. Schönen guten Abend.
Die Radio Wissen.
Wenn jemand Soldat war und im Krieg, dann wissen wir, dieser Mensch wird jemanden getötet haben. Unsere Urgroßväter oder Großväter waren fast alle im Krieg und viele haben getötet. Aber das spielt dann in den Gesprächen kaum eine Rolle. Man weiß, Opa war im Krieg, war Flakhelfer in Russland an der Ostfront, war ein Nazi, was auch immer. Aber das war es dann auch. Dieses Töten, diese Grausamkeit, das Leid, da hat man fast nie drüber gesprochen. Selten weiter eben als Opa war im Krieg und es war schlimm. So war es bei Veronika von Borries und ihrem Opa auch, bis irgendwann mehr Details herauskamen. Details, die vieles verändert haben.
Ich weiß nicht mehr, wie ich davon erfahren habe. War ich zu Hause? Hat mein Vater mich angerufen und mir davon erzählt? Ich weiß nur, dass ich nach dem Gespräch ziemlich aufgewühlt war. Bis dahin wusste ich nicht viel über das, was mein Großvater während der Nazizeit gemacht hat. Ich wusste, dass er sich damals dagegen entschieden hatte, in die NSDAP einzutreten und dass er dafür sogar seine Ausbildung abgebrochen hatte. Dass er als Soldat in Frankreich und in Russland war, das war's.
Er war ein sehr gütiger Mann, lieb, hat mir den Karl May vorgelesen nach Sächsisch. Ja, eigentlich jemanden, den ich bewundern konnte.
Das ist mein Vater. Mein Großvater, von dem ich hier erzähle, war sein Vater.
Ja, doch, so grundsätzlich, dass er verwundet gewesen war. Das wussten wir, hatten wir ja Narben gesehen, dass er in Frankreich gewesen war und sagen wir so ein paar nettere Dinge, dass er vor dem Frankreichfeldzug am Niederrhein einquartiert war, bei einem Geier von Schweppenburgs, und dass er da einen Ring von der alten Antonia Geier gekriegt hat, die ihn gar zu gerne mit irgendeiner katholischen Nichte verheiratet hätte. Das wussten wir. Dass er den Russlandfeldzug mitgemacht hat, dass ihn die Tschechen um ein Haar umgelegt hätten. All diese, ja, aber Details, nein.
Das ist immer nur so am Rand mal in einem Nebensatz.
Ja, so, sagen wir so, allgemeiner Bericht. Ja, ich war im Krieg und ich habe einen Russlandfeldzug mitgemacht und ich bin dann irgendwann nach dem Hitler-Attentat bin ich dann wieder in die kämpfende Truppe gegangen, weil man mich im Stab für unzuverlässig hielt. Und ja, solche Dinge, aber Details über Kriegshandlungen, über Kämpfe, über Tote, Verwundete, über Elend der Zivilbevölkerung etc., nichts, kein Wort, null.
Habt ihr nachgefragt?
Nein. Das bedauere ich zutiefst.
Hans-Christoph von Zahn. Mein Großvater stammt aus Sachsen. Er war Offizier in der Wehrmacht. Am Ende des Krieges ist er vor den Russen geflohen. In den Westen, wie so viele. Er hat seine Heimatstadt Dresden, die er sehr liebte, nie wiedergesehen. Aber mein Vater, der ist kurz nach der Wende mit meiner Familie wieder nach Sachsen gezogen. Nicht wegen der Family Connection, sondern einfach, weil er dort Arbeit gefunden hat. Wir haben ein Haus gebaut und ich habe in dem kleinen Dorf bei Meißen als Neunjährige eine neue Heimat gefunden. Vielleicht meine erste und einzige wirkliche Heimat.
Ich hatte irgendwann mal in Unterlagen gesehen, dass mein Vater noch zu Anfang des Krieges, bevor er an die Front ging, persönliche Gegenstände in zwei Koffern hier bei zwei Bauern hier in der Nähe von Meißen untergestellt hat. Zwei große Bauerngehöfte in Görna und in Karnitz, die ich kenne, an denen ich zigmal vorbeigefahren bin und immer noch vorbeifahre, bei denen ich auch die familiären Verhältnisse jetzt kenne. Und da dachte ich, oi, das gibt's doch nicht. Da war der hier in der Gegend, hat hier sein Zeug untergestellt.
Die Unterlagen, von denen mein Vater hier spricht, das sind die Kriegserinnerungen meines Großvaters. Er hat sie nach dem Kriegsende aufgeschrieben. Es ist ein kleiner Stapel brüchiger, vergilbter Seiten, eng mit Schreibmaschine beschrieben und in einzelne Kapitel gegliedert. Jahrzehntelang lagen sie ungelesen bei meinen Großeltern und später bei uns. Als mein Vater vor ungefähr 2 Jahren anfing, im Job kürzer zu treten und wir Kinder endlich alle aus dem Haus waren, da hat er angefangen, die Kriegserinnerungen in aller Ruhe zu lesen, von Anfang bis Ende.
Und dann fiel mir ein Teil seiner Erinnerungen, nämlich die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges, in die Hand, und dann habe ich unter diesem Blickwinkel da ein bisschen gestöbert und dann sah ich gleich zu Anfang, dass er mit seiner ausgebombten Stiefmutter Hamstern gefahren ist und das wieder Richtung Krögis, Mauna, Görna, all diese Orte. Und dann habe ich da etwas näher drinne gelesen, in dem Teil.
Wie war das für dich?
Also zunächst einmal war es ein großes Hallo, so nach dem Motto, Mann, wenn wir das alles gewusst hätten, stell dir mal vor, er würde noch leben und würde jetzt mitbekommen, dass wir in der direkten Nachbarschaft von den Orten leben, in denen er gehamstert hat, in denen er seine Unterlagen abgestellt hat.
Vor etwa 1,5 Jahren hat mir mein Vater von den Kriegserinnerungen meines Großvaters erzählt. Und er hat mich in den Erinnerungen seines Vaters lesen lassen. Ich glaube, das ist ihm nicht ganz leicht gefallen, diese Seite meines Großvaters offen zu legen. Ich hatte beim Lesen das erste Mal das Gefühl, die Stimme meines Großvaters zu hören. Es ist die Stimme eines klugen Mannes, der Bücher liebt und der kurz vor dem Ende des Krieges etwas getan hat, das ich bis heute nicht verstehen kann. Die Geschichte spielt wieder in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Mein Großvater ist diesmal nicht zum Hamstern unterwegs. Er kommandiert ein Bataillon von 800 Mann. Er soll die Russen aufhalten, die auf Dresden zumarschieren. Eines Morgens sollen seine Leute eines der Dörfer angreifen, das die Russen besetzt haben. Aber eine Kompanie, die vierte, erscheint einfach nicht. Ihr Chef ist nicht an der Front, sondern sitzt mit seinen Leuten in einem Keller und frühstückt und säuft. Mein Großvater ist stinksauer.
Schon damals hätte ich diesen Feigling umlegen lassen müssen, bevor er desertieren konnte. Da er Parteigenosse mit Parteidienstauszeichnungen doppelt war, hätte man mir das wohl möglich später hoch angerechnet. Aber ich hatte noch zu sehr Vertrauen in den Anstand eines Weltkriegssoldaten und dachte nur, dass das Saufen diese Erscheinungen hervorriefe. Ich entzog entsprechend den Alkohol.
In der nächsten Nacht gibt es in dem Frontabschnitt ein kleines Scharmützel. Funkverkehr hin und her. Und am nächsten Morgen ist der Kompaniechef verschwunden. Er hat sich das Durcheinander zunutze gemacht und ist zusammen mit zwei seiner Untergebenen desertiert.
Ich vermute heute, dass der Chef durch Zivilisten vom Falle Berlins gehört hatte und damit wusste, dass alles aus war. Als Parteigenosse wollte er sich nicht schnappen lassen, weil er auch seiner eigenen Leute nicht sicher war. Also verschwand er.
Mein Großvater lässt nach den Männern suchen und informiert seine Vorgesetzten. Er fürchtet um die Kampfmoral seiner Männer. Dann wird ein weiterer Soldat aus der 4. Kompanie in Zivil erwischt.
Jetzt galt es, ein Exempel zu statuieren. Ich berief unter meinem Vorsitz sofort ein Kriegsgericht, dem der Adjutant und ein Gefreiter angehörten, und verurteilte den Mann zum Tode. Bei Verkündigung des Urteils, das formgerecht nebst Protokoll schriftlich abgefasst wurde, wie ich auch für eine Verteidigung gesorgt hatte, fing der Mann an zu flennen und benahm sich so erbärmlich, dass uns aber auch jedes Mitleid schwand. Ich holte mir fernmündlich die Bestätigung des Urteils durch Oberst Bayer und ließ den Mann dann hinter dem Dorf vom Führer der Bataillonsstreife erschießen. Die Leiche blieb liegen mit einem großen Schild, erschossen wegen Fahnenflucht und Feigheit vor dem Feinde, als Warnung und abschreckendes Beispiel für andere unsichere Kantonisten. Außerdem bekam die Truppe einen entsprechenden Bataillonstagesbefehl. Mehr konnte ich in dieser Lage nicht tun, denn inzwischen bekamen wir Befehl, den Rückzug vorzubereiten. Dresden sollte aufgegeben werden.
Mein Großvater hat den Russlandfeldzug von Anfang bis Ende mitgemacht. Und bestimmt hat er in dieser Zeit mehr als einen Menschen getötet. Und natürlich stand auf Fahnenflucht die Todesstrafe. Offiziere hatten das Recht, solche Schnellverfahren durchzuführen. Trotzdem, diese Geschichte, 4, 5 Tage vor Kriegsende, erschüttert mich immer wieder. Ich habe mich oft gefragt, hätte mein Großvater auch so gehandelt, wenn ihm nicht vorher sein Kompaniechef abgehauen wäre, wenn er nicht so sauer gewesen wäre? Oder hat er das alles aus ganz rationalen Überlegungen gemacht? Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde.
Was mich besonders betroffen gemacht hat, ist einfach die Formulierung, dass diese Memme auch noch angefangen hat zu flennen. Und das hat das letzte Portionchen Mitleid bei uns erlöschen lassen, so sinngemäß. Und da dachte ich, das ist nicht mein Vater, so wie ich ihn kenne. Und ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen, richtig drüber nachzudenken.
Hans-Christoph von Zahn wird 1911 in Dresden geboren. Sein Vater ist ein hoher Beamter bei der Bahn. Wie sein Vater möchte auch mein Großvater Beamter werden und studiert deshalb Jura. Es ist die Zeit zwischen den Kriegen. In Deutschland geht es politisch zwischen Linken und Rechten hoch her. Mein Großvater steht rechts. Das ist bei seiner Herkunft auch nicht anders zu erwarten. Er ist Mitglied im Jungdeutschen Orden. Ich musste das erstmal bei Wikipedia nachschlagen.
Der Jungdeutsche Orden, abgekürzt Jungdo, war zeitweise der größte nationalliberale Verband der Weimarer Republik. Der Orden stand für eine Mischung aus rechten und nicht rechten Elementen, war antisemitisch und elitär, aber nicht monarchistisch und für die Versöhnung mit Frankreich.
Er war äußerst deutsch-national gesinnt, ohne jetzt irgendwo, denke ich mir, irgendwo auf irgendeine rechten Ecke abzukippen. Aber deutsch-konservativ-national, geprägt durch seine Jugend auch im jungdeutschen Orden. Er war überhaupt kein Anhänger der Nationalsozialisten. Er war ein Anhänger eines, sagen wir, eher elitären Denkens. Er war, obgleich er oder wir Zahns eigentlich zum niederen Adel gehören, war er sehr adelsbewusst, hatte aber eigentlich bismarcksche Prinzipien zum Adel, also du bist der erste Diener deines Volkes, nicht der erste Profiteur.
Mein Großvater ist kurz davor, seine Ausbildung als Jurist zu beenden. Da steckt ihm ein Vorgesetzter, dass man im Staatsdienst jetzt nichts mehr wird, wenn man nicht in der NSDAP ist. Mein Großvater ist zwar Nationalist, aber kein Nationalsozialist. Er bricht sein Referendariat ab und versucht, seinem Land an anderer Stelle zu dienen, beim Militär. Im Krieg macht er als Offizier Karriere, und zwar eine ziemlich steile. Er wird zum Major befördert und dient im Stab. Das heißt, er muss nicht mehr unmittelbar an der Front kämpfen. Dann scheitert das Hitler-Attentat am 20. Juli 1944. Mein Großvater gehört nicht zum Widerstand, aber das Attentat führt dazu, dass die Nazi-Führung den Offizieren in der Wehrmacht misstraut. Mein Großvater bekommt einen Eintrag in die Personalakte. Im nationalsozialistischen Sinne unzuverlässig. Als er davon erfährt, lässt er sich versetzen, direkt an die Front in Russland. Dort wird er schwer verwundet. Er kommt ins Lazarett und darf dann mit einem Urlaubsschein nach Hause zu seinen Eltern. Das ist der Zeitpunkt, an dem seine Erinnerungen an die letzten Tage des Krieges einsetzen. Es ist das Frühjahr 1945. Der Krieg ist eigentlich schon verloren und mein Großvater muss nicht kämpfen. Aber er will.
Am Abend kamen wieder beunruhigende Nachrichten durch den Rundfunk. Die Amerikaner drangen immer tiefer in Sachsen ein. Ich machte mir klar, dass ich als aktiver Stabsoffizier nicht einfach in Bärenstein mit meinem Urlaubsschein sitzen könne, sondern mich der nächsten Militärbehörde zur Verfügung stellen müsse.
Er war durch und durch deutscher Offizier und das gehörte sich nicht für einen deutschen Offizier. Wenn er nicht so schwer verwundet war, dass er nicht mehr kaufen konnte, aber er hatte eine Armverwundung und als solcher konnte er durchaus ein Kommando übernehmen. Das wäre auch ein Punkt, bei dem ich mit meinem Vater mit Sicherheit völlig aneinander geraten wäre. Ich hätte ihm mit Sicherheit gesagt, also ich wäre doch nicht bekloppt gewesen, in der Situation noch irgendwo mein Leben einzusetzen. Nicht wie weg. Es ist eh alles verloren. Und er hätte mir gesagt, das gibt's nicht. Wir haben hier einen Befehl und ich bin Soldat und ich habe meine Ehre als Soldat und mein Eid und so weiter.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das geht. Dass man vor lauter Ehre und Prinzipienreiterei sein Leben völlig sinnlos aufs Spiel setzt.
Ich glaube, dass die Nazis mit dem Eid auf die Person des Führers, also auf die Person Adolf Hitlers, bei Menschen wie mein Vater etwas ganz Perfides getan haben. Sie haben ihn nämlich mit dem Eid an den Teufel gebunden. Und der Eid in diesen Kreisen bedeutete mehr als die Bindung an den Teufel.
Mein Großvater kriegt also einen neuen Auftrag. Er soll ein Bataillon zusammenstellen und damit Dresden verteidigen. An Soldaten und Ausrüstung zu kommen, ist nicht einfach. Er nimmt, wen er kriegen kann. Soldaten, die aus dem Lazarett kommen oder die den Krieg bis jetzt in irgendeinem Büro zugebracht haben. Offiziere aufgelöster Einheiten. Er treibt Gewehre auf und eine große Menge Fliegerschokolade. Die enthält viel Koffein und soll müde Soldaten munter machen. Wenn man die Aufzeichnung meines Großvaters liest, dann hat man den Eindruck, dass er in den letzten Tagen an der Front nur noch Fliegerschokolade gegessen und Zigaretten geraucht hat. Seine Einheit wird nicht direkt bei Dresden eingesetzt, sondern etwas weiter flussabwärts an der Elbe, bei einem kleinen Ort namens Zehren. Ich fahre zusammen mit meinem Vater nach Zehren. Wir wollen herausfinden, was damals in den letzten Tagen des Krieges passiert ist und wer der Mann war, den mein Großvater hat erschießen lassen. Es ist Februar. Der Himmel ist klar, die Wintersonne macht die Landschaft so hell, dass man fast nicht hinschauen kann. Über der Elbe hängt ein bisschen Nebel. An solchen Tagen kann ich mir nicht vorstellen, dass hier vor 70 Jahren noch Krieg war.
Und das waren halt hier, das musst du dir vorstellen, das ist hier der einzige Weg hier aus dem Ketzerbachtal raus. Und die nächste Straße ist, die da hochgeht, ist ein paar Kilometer weiter hoch. Ne? Also war es vollkommen klar, dass hier eben die deutschen Truppen diese Straßen hier genutzt haben. Ne?
Als mein Großvater seine Kriegserinnerungen aufgeschrieben hat, da erinnerte er sich nicht mehr genau an die Namen all der Dörfer, durch die er durchgezogen ist. Deshalb müssen wir viele Sachen aus seinen Beschreibungen ableiten. Die Straße, auf der wir unterwegs sind, ist eigentlich die einzige, auf der er damals nach Zehren gekommen sein kann. Sie windet sich durch ein winziges Dorf namens Seilitz, dann geht es einen steilen Hang runter nach Zehren. Wir sind uns ziemlich sicher, dass der Deserteur in Seilitz einquartiert war und dass er dort auch erschossen wurde.
Da ich den Pfarrer von Zehren, den damaligen Pfarrer Nitsche eigentlich gut kannte, habe ich den mal gefragt, ob er wüsste von Kirchbüchern her oder irgendetwas, ob es irgendetwas gäbe von einem Ende des Krieges erschossenen Deserteur. Denn wenn der ordentlich begraben worden wäre, anschließend, dann wäre er mit Sicherheit auf dem Kirchhof von Zehren gelandet, weil das der Kirchhof ist, der für die ganze Region derjenige ist. Ja, und sieh da, Pfarrer Nitsche kamte in seinen Verbindungen und fragte Leute und kam mit einer interessanten Geschichte.
Es gibt offenbar eine Zeugin, die sich an die Geschichte, die mein Großvater aufgeschrieben hat, erinnert. Der Pfarrer kennt die Frau, ihren Namen will er uns nicht verraten und so erfahren wir nur über ihn, was sie weiß. Die Frau war damals, 1945, ein kleines Mädchen. Ihre Mutter war mit den Kindern aus Schlesien geflohen und in Seilitz untergekommen. In Seilitz quartiert sich damals auch die Einheit meines Großvaters ein. Mit dabei ein junger Mann namens Jörn Händel. Er ist Koch, kommt aus Dresden, hat dort Frau und Kind. Die Zeugin erzählt, dass sie irgendwann, als der Krieg schon fast vorbei ist, ein Gespräch der Erwachsenen mithört. Es geht um das Ende des Krieges und ihre Mutter sagt: Bleib mal kurz hier, ich bin gleich wieder da. Als sie zurückkommt, trägt sie über dem Arm einen grauen Anzug. Sie sagt: Den könnte doch der Händel anziehen, der könnte doch jetzt nach Hause gehen. Kurz darauf wird Jörn Händel gefunden, am Dorfausgang von Seilitz, tot. Sein Grab ist eines von 12 Soldatengräbern auf dem Zehrener Friedhof. Mit einem kleinen braunen Kreuz und Efeu. Der Kirchberg ist hoch und steil. Von hier aus hat man einen traumhaften Blick über die Elbe.
Das ist hier.
4.11.1916, 8.05.1945.
Steht 8.05., aber das passt nicht mit den... Jemand, der ist später aufgefunden worden und dann war es einfach der 8.5.
Ganz sicher ist es nicht, dass Jörn Händel und der Deserteur wirklich die gleiche Person sind. Mein Vater hat in verschiedenen Archiven nachgefragt, aber bisher ohne Erfolg. In Berlin bei der Auskunftsstelle für Wehrmachtsangehörige wissen sie nur, was wir auch schon wissen, dass Jörn Händel am 8. Mai am Ortsausgang von Seilitz gefunden wurde. Dass die Akten des Gerichtsprozesses noch existieren, ist unwahrscheinlich. Mein Vater hat sicherheitshalber mal eine Anfrage an das zuständige Archiv in Freiburg geschickt. Aber er hat noch keine Antwort. Mein Großvater hat in seiner Erinnerung keine genauen Daten aufgeschrieben. Der Ort, an dem Jörn Händel gefunden wurde, passt zwar. Aber das Todesdatum auf dem Kreuz, der 8. Mai, das ist zu spät. Da war mein Großvater schon nicht mehr in Sachsen. Ich telefoniere nochmal mit dem Pfarrer. Kann es sein, dass die Zeugin sich beim Zeitpunkt irrt? Es ist immerhin 70 Jahre her und der letzte Tag des Krieges, das könnte für sie als Kind doch auch ein anderer Tag gewesen sein. Der Pfarrer fragt nochmal nach. Und siehe da, ganz sicher ist sich die Zeuge nicht, dass es der 8. Mai war. Mein Vater macht einen Heimatforscher ausfindig, der die Frontverläufe in der Gegend tagesgenau aufgezeichnet hat. Wir finden ein Datum, das irgendwie auf alles passt. Den 3. Mai 1945. Es ist der Tag, an dem die deutschen Truppen sich aus der Gegend zurückziehen. Viele Zivilisten fliehen mit ihnen und die Russen besetzen Zehren. Das würde passen zum Bericht der Zeugin, dass der Krieg vorbei war und zum Bericht meines Großvaters.
Mehr konnte ich in dieser Lage nicht tun, denn inzwischen bekamen wir Befehl, den Rückzug vorzubereiten. Dresden sollte aufgegeben werden.
Vom Pfarrer erfahren wir auch, Jörn Händels Tochter lebt wohl noch, angeblich in England. Sie müsste heute über 70 sein. Mein Vater würde sie gerne kontaktieren. Er würde ihr gerne erzählen, was er über ihren Vater weiß.
Ich würde ihr erst einmal einfach erzählen, dass er in der Einheit meines Vaters war. Und dann würde ich gewissermaßen situativ reagieren. Ich würde es nicht darauf anlegen. Es käme mir überhaupt nicht in den Sinn, sie zu verletzen. Wenn ich aber merken würde, dass es sie brennend interessiert, dass es irgendwas ist, würde ich versuchen, vorsichtig auf dieses Thema zu kommen.
Bis jetzt haben wir von ihr weder Adresse noch Telefonnummer. Die Dinge sind kompliziert, besonders wenn sie lange her sind. Und vielleicht wollen die Zeugen auch nicht alles, was sie ihrem Pfarrer anvertrauen, uns weitergeben. Ich habe meinen Vater gefragt, warum hast du das nicht viel früher gemacht, diese Kriegserinnerungen gelesen, nachgeforscht? Du hättest auch deinen Vater noch zur Rede stellen können.
Ich bedauere es außerordentlich, dass ich das nicht früher gelesen habe. Aber ob ich mich getraut hätte, meinen Vater darauf anzusprechen, weiß ich nicht.
Warum hättest du dich nicht getraut?
Ich war innerlich damals noch nicht, glaube ich, noch nicht so weit. Als er starb, war ich um die 30. Und ich hätte ihm auch nicht wehtun wollen. Ich habe auch selbst erst viele, viele Jahre später wirklich angefangen, für mich anders über diese Dinge nachzudenken. Es braucht wahrscheinlich Zeit. Damals war ich bestimmt noch einfach zu jung und in mancher Beziehung zu unreflektiert, um das tatsächlich anzusprechen.
Für meinen Vater hat sich im Verhältnis zu meinem Großvater nichts geändert. Für ihn ist er immer noch der gütige Vater und gleichzeitig auch ein Mann seiner Zeit. Einer, der an Werte und Prinzipien glaubte, die schon damals alt waren und der sich durch seinen Eid an den Teufel gebunden hatte.
Wir können nur versuchen, uns Erklärungen zu bauen. Das ist für mich eine Erklärung, mit der ich das Bild meines Vaters, was so völlig unterschiedlich ist, auch so im Spagat erscheint, nicht? Einerseits der gütige Vater, wie ich ihn erlebt habe, und dann der knallharte Soldat, wie ich mir das erklären kann.
Seitdem ich davon weiß, gehört die Geschichte von Jörn Händel auch zu mir. Genauso wie die Geschichten über meinen freundlichen und gütigen Großvater. Für mich passen diese zwei Seiten nicht zusammen. Ich kann sie aber auch nicht voneinander trennen. Wahrscheinlich wird es für mich immer so sein, dass da etwas fehlt. Eine Erklärung, die alles zusammenbringt. Natürlich hätte ich lieber einen Großvater, den ich mir nicht erklären muss, den ich uneingeschränkt für alles, was er getan hat, bewundern kann. Aber so ein Mensch war er nicht. Er war wahrscheinlich so, wie viele andere damals waren. Das ist vielleicht das Traurigste daran. Und Jörn Händel? Der wäre dieses Jahr 99 Jahre alt geworden.
16, 26, 20, 29 Jahre alt, ne? Schon bitter.
Opa, was hast du getan? Veronika von Borries hat sich für uns auf Spurensuche in die Vergangenheit begeben. Der Radiowissen hier, die 100, und bei mir im Studio 100-Redakteur Wolfgang Schiller. Eine spannende Geschichte, die wir gerade gehört haben von Veronika, und eine Geschichte, die jetzt nicht so klischeehaft typisch ist. Ne? Man hätte ja denken können, jetzt kommt die Geschichte von dem SS-Mann und...
Nein, der Opa von Veronika ist tatsächlich eine sehr ambivalente Figur. Er ist eben nicht der ganz böse SS-Mann, sondern ist der Offizier, der eigentlich versucht, sich korrekt zu verhalten und am Ende des Krieges etwas tut, was rechtlich wahrscheinlich nicht zu beanstanden ist, aber aus unserer heutigen Sicht, wo man sich dann fragt, ja, war das wirklich notwendig?
Mhm. Und auch, also ich meine, es war ja wirklich, wirklich kurz vor Ende des Krieges, es war schon klar, Berlin, ne, ist gefallen.
Dresden wird aufgegeben. Es ist also wirklich eine Aktion, wo man sich wirklich denkt, also musste dieses Leben dafür wirklich geopfert werden, um die Kampfkraft der Truppe noch zu steigern. Aber wir reden uns leicht aus unserer heutigen Perspektive. Wir glauben, das ist so alles so ganz weit weg, diese Zeit.
Genau, 70 Jahre. Jetzt stirbt unsere Großeltern oder Urgroßeltern, Urgroßelterngeneration ist eh nicht mehr da, aber auch die Großelterngeneration, die das noch als junge Menschen mitgekriegt haben. Dann ist es weg, ne? Und da können wir da locker drüber reden.
Wir glauben, wir können so ganz unbefangen darüber sprechen. Und das ist auch das Interessante an den Stücken, die wir jetzt so hören, dass wenn wir dann jetzt über diese Zeit reden, dass es eigentlich, ja, wir denken, wir haben da jetzt keine Hemmungen mehr und wir können da jetzt ganz offen drüber sprechen und wir müssen jetzt auch nicht eine Schulddebatte drüber führen, ob wir uns mitschuldig fühlen müssen für das, was unsere Großeltern getan haben. So, und dann kommt Griechenland und sagt, ne, wir würden jetzt aber ganz gerne nochmal auf die Schulden von damals kommen. Und dann sind wir auf einmal wieder sehr unentspannt. Dann
werden wir sehr unentspannt.
Ja.
Eine spannende Sache. Was vor uns war, ist unser Thema heute. Und wenn wir über früher reden und wenn wir über den Holocaust reden, dann reden wir meist über Nazis. Wir reden über den bürokratisch organisierten Völkermord. Wir reden über Mitläufer, über Angst. Wir reden selten darüber, wie viele Deutsche von der Deportation, dem Mord, der Flucht ihrer jüdischen Nachbarn profitiert haben. Ganz normale Menschen, Handwerker, Lehrer, quer durch die Gesellschaft. Denn wenn Juden enteignet wurden, dann fiel der Besitz an den Staat. Und der Staat versteigerte dann diese Sachen, Häuser, Klamotten, wertvolle Kunstwerke, wie im Fall Gurlitt. Allein in Hamburg dürften mehr als 100.000 Menschen Gegenstände ersteigert haben, die Juden weggenommen wurden, schätzen Historiker. Bei Verena Freier aus Hamburg waren es Bücher. Bücher, die bei ihren Eltern im Regal standen, irgendwie schon immer. Verena Freier ist 36, arbeitet im Marketing und ist im Vorstand der Stiftung Zurückgeben, die jüdische Künstler und Künstlerinnen in Deutschland fördert. Ich habe mit ihr über diese Bücher im Regal gesprochen. Hallo Verena.
Hallo.
Kannst du dich noch erinnern, wann und wie dir klar wurde, dass da Bücher im Regal standen, die anders waren, die besonders waren?
Ja, da kann ich mich sehr gut erinnern. Ich weiß zwar nicht mehr genau, in welchem Alter das war, aber die Bücher waren ja immer da und ich war sehr literarisch interessiert, auch schon von klein auf. Und ja, diese Bücher waren besonders. Sie waren deshalb besonders, weil sie alt waren, einfach schon optisch herausfielen. Meine Eltern haben sonst sehr viel Gegenwartsliteratur. Und sie waren auch deshalb besonders, weil eben ein fremder Name in ihnen auftauchte.
Was für ein Name war das?
Ruth Less stand dort in den Einbänden der Bücher.
Hat das dir irgendwas gesagt?
Das hat mir nichts gesagt, weil meine Familie heißt anders.
Und dann hast du nachgefragt wahrscheinlich. Mama, Papa.
Genau. Mama, wer war denn Ruth Less?
Und was hat sie gesagt?
Ja, sie hat gesagt, dass das eine jüdische Frau war, eine jüdische Familie in unserem Heimatort, mit der meine Großmutter zu tun hatte.
Und mehr wusste deine Mutter darüber nicht?
Nein, mehr wusste sie nicht.
Das heißt, nächste Station, Oma fragen.
Genau, Oma fragen. Und Oma war noch sehr, sehr klein, konnte sich aber daran erinnern, mit einer Familie Less zusammengelebt zu haben.
Also es waren Nachbarn deiner Oma?
Genau, es waren Nachbarn. Der Vater meiner Großmutter hat neu geheiratet und ist in das Haus der Stieffamilie, Stiefmutter eingezogen. Und dort hat man zusammengelebt.
Was waren das für Leute, die Less? Konnte deine Oma da ein bisschen was drüber sagen?
Das war eine Familie, die auch ein Geschäft besessen hat. Es war ein Schuhladen. Und es war eine sehr, sehr belesene Familie, eine sehr intellektuelle Familie. Sie haben auch, glaube ich, Klavier gespielt. Der Vater war sehr engagiert in allen Vereinen. Sehr anerkannter Geschäftsmann vor Ort.
Eine jüdische Familie? Das war wahrscheinlich auch klar.
Ja.
Das hat ja natürlich auch klar gemacht, dass irgendwas mit den Büchern nicht stimmen konnte und dass mit der Geschichte irgendwas nicht stimmen konnte. Kannst du dich erinnern, ob du da auch direkt nachgefragt hast?
Da kann ich mich nicht so gut dran erinnern. Vermutlich werde ich gefragt haben, aber klar, wenn man keine richtige Resonanz bekommt und keine Ansatzpunkte. Meine Großmutter wusste eben nur, dass die Familie 1939 die Stadt verlassen hat oder verlassen musste. Und dass sie sich immer gefragt hat, was ist aus der Familie geworden.
Warst du zufrieden mit den Antworten, die du da gekriegt hast? Oder hat das irgendwie bei dir was ausgelöst? Da willst du mehr wissen über diese Bücher.
Ja, also ich glaube, dass das eigentlich schon immer so ein unterschwelliges Interesse meinerseits war. Ich habe dann auch relativ früh, ich glaube, ich war so 12, habe ich auch angefangen, mich ein bisschen zu engagieren. Ich weiß nicht, ob dieser Verein, ob den alle kennen, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, bin ich sehr, sehr früh mitgefahren in Konzentrationslager, um dort Bauarbeiten, Pflegearbeiten durchzuführen. Also dieses Thema hat mich, glaube ich, auch schon unterschwellig immer so ein bisschen beschäftigt. Gleichwohl, es gab wenig Ansatzpunkte und ich hatte jetzt auch nicht so den Bedarf, wahrscheinlich in meine Oma einzudringen.
Dann hat man wahrscheinlich Angst auch.
Thema.
Ne?
Ja, also damals gab es einfach noch nicht so viele Ansatzpunkte und ich hatte, glaube ich, auch nicht den Impuls, an wen
jung.
Soll ich mich wenden irgendwie. Das war mir damals nicht so präsent.
Als du dann den neuen Impuls hattest, etwas später nachzuforschen, wie bist du das angegangen?
Also ich habe mich vor ein paar Jahren dann angefangen zu engagieren für die Stiftung, weil ich die Gründerin kennengelernt habe. Und gleichzeitig hatte ich immer mal versucht, das Internet war ja inzwischen da, eine Recherche zu starten und habe immer mal wieder geschaut, ob ich irgendwie was finde. Und bin dann tatsächlich 2013 dann fündig geworden.
Also du hast einfach nach Ruth Less gegoogelt?
Ich habe nach Ruth Less gegoogelt, genau.
Was hast du gefunden?
Ich bin dann über den Namen des Vaters, also Herr Less, mich weiß den Vornamen jetzt gerade nicht mehr, dann auf die Memoiren der Schwester von Ruth Less gestoßen, die in Amerika lebt, sehr alt inzwischen ist und eben vor ein paar Jahren ihre Memoiren geschrieben hat, dort ihre Schwester erwähnt, ihre Jugend in diesem kleinen Städtchen. Helen heißt die Schwester und ja, dann habe ich diese Memoiren mir sofort als E-Book gekauft und auch sofort angefangen zu lesen und ja, es hat mich erstmal ziemlich umgehauen.
Das heißt, du hast dann auf einmal durch dieses Buch ein Bild von dieser Ruth gefunden, deren Name vorne in den Büchern drin stand. Welches Bild war das? Was war das für eine Frau?
Das war eine sehr progressive Frau. Also sie war noch sehr, sehr jung. Sie hat, glaube ich, studiert oder sich erzieherisch zumindest betätigt und hing, glaube ich, ein bisschen der Nudistenbewegung an, was in den 20er Jahren gerade so in so einem kleinstädtischen traditionellen Kontext, glaube ich, extrem ungewöhnlich war.
Hast du denn dann rausgefunden, wie diese Bücher von Ruth in den Besitz deiner Familie gekommen sind?
Ja, also ich hatte dann, wie soll ich sagen, die richtigen Schlüssel in der Hand, natürlich auch ein bisschen gezielter nachzufragen. Und das war dann eben auch der Punkt, wo meine Großmutter dann ins Erzählen gekommen ist. Es stellte sich dann eben ja heraus, dass man hat zusammengelebt, aber die Familie musste 1939 diese Stadt verlassen, ist dann nach Berlin erstmal gegangen und hat dann diese Bücher zurückgelassen, wie auch Hausrat. Und ja, durch Erfragen kam dann eben auch ja, hervorgetreten, dass wir eben doch sehr viel mehr profitiert haben und dass da auch sehr viel mehr in den Besitz. Und auf diesem Weg sind die Bücher dann über meine Großmutter zu meiner Mutter gekommen.
In dem Less-Haus?
Genau, in dem Less-Haus.
Das heißt, Sie haben nicht nur die Bücher bekommen, sondern auch das Haus. Weißt du, wie das abgelaufen ist damals?
Also, ich kenne ja nur die Erzählung meiner Großmutter. Also, die Familie war vermutlich vielleicht nicht befreundet. Das ist ja immer schwer. Was ist das? Man lebt zusammen, man ist eng Nachbarn. Da lebten auch andere Familien noch in diesem Haus. Die Less-Familie musste das zurücklassen. Die hatten auch noch ein Geschäft, ein Schuhgeschäft. Und ich gehe davon aus, dass eben dieser Bruder eben von der Stiefmutter meiner Großmutter das Ganze gekauft hat. Also vermutlich ist auch, ich kann es nur vermuten, Geld geflossen. Ob es der Marktwert gewesen ist, kann man wahrscheinlich bezweifeln. Aber
das war ja seltenst so. Ne?
Das war ja
deswegen haben es ja so viele damals gemacht. Das war ja meistens sehr, sehr günstig, was sie dann...
Ja, klar. Also es war eine Zwangssituation und es bot sich eine einmalige Geschäftschance, Besitzchance und vermutlich hat dann eben dieser Bruder zugeschlagen.
Nun hattest du das alles rausbekommen mit den Büchern, mit dem Haus, mit dem Geschäft. Wie hat deine Familie da reagiert, als du das erzählt hast?
Ja, es ist natürlich ein sensibles Thema und das sehen wir auch in der Stiftungsarbeit natürlich immer, die Frage im Vordergrund steht, wenn ich mich mit diesem Erbe beschäftige und das hinterfrage, ist das irgendwie eine Art von Schuldzuweisung, die damit verbunden ist. Und dementsprechend, ja, sensibel und vorsichtig tastend bin ich da auch rangegangen, weil ich natürlich jetzt nicht meine Großmutter, die ja zumal eben sehr klein war, mit dieser These von der Schuld so intensiv konfrontieren wollte. Natürlich war jetzt auch meine Mutter nicht so begeistert, dass ich da jetzt so intensiv hinterher gehakt habe. Man muss dazu sagen, das ist gleich nach dem Krieg. Die Familie hat sich in alle Richtungen zerstoben. Dieses Haus befindet sich auch nicht mehr im Besitz unserer Familie. Das ist in Ostdeutschland passiert. Wahrscheinlich ist das Haus auch in kommunales Eigentum übergegangen und von dem Besitztum ist auch nichts mehr da, außer eben heute die Bücher.
Bist in der Stiftung Zurückgeben aktiv. Mhm. Hattest jetzt diese Bücher, hast rausgefunden, dass es da noch eine Schwester von Ruth gibt, die in Amerika lebt und Memoiren geschrieben hat. Hast du versucht, da eben diese Bücher wieder zurückzugeben?
Ja, das habe ich dann versucht, weil das war auch das, was mich eigentlich schon seit Kindheit an beschäftigt hat. Man kann das nicht, wie soll man sagen, wieder gut machen, aber man kann sich ein Stück weit der Verantwortung stellen. Und die gute Nachricht war ja, sie lebt, sie hat es überlebt, also sowohl Ruth als eben auch die Schwester. Ich habe die Memoiren gelesen und die Memoiren waren eine Aufarbeitung der Lebensgeschichte und natürlich auch dieser Stationen, die nach der Vertreibung passiert sind, mit Versteck, mit Zwangsarbeit, mit dann in den letzten Tagen denunziert werden und auch noch ins Konzentrationslager kommen. Und mir war klar, dass es kein einfaches Thema ist, wenn ich auf Helen zugehe und ihr anbiete.
70 Jahre später.
Ja, 70 Jahre später. Ihr anbiete, dass das, was in meiner Familie ist, von dem sie nicht wissen kann, dass es bei uns ist, ob sie Teile davon oder eben ja etwas zurückbekommen möchte. Mir ging es um dieses symbolische Anbieten. Ja, das gehört uns nicht. Und das war ja immer mein Eindruck. Also es gehört uns nicht und wir müssen wenigstens den Versuch machen, es zurückzugeben.
Du hast also Helen kontaktiert, Ruths Schwester.
Genau.
Was ist passiert?
Ich habe ihr einen Brief geschrieben und da auch lange dran formuliert, um es irgendwie, ja, wie soll ich sagen, also es ist nicht einfach zu sagen, hallo, ne, da kommt jemand aus der Vergangenheit und sagt, ja, ich wusste ja zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht, in welchem Umfang wir profitiert haben. Möglicherweise sind Dinge passiert, die ich gar nicht ahne und vielleicht will sie gar nicht konfrontiert werden damit. Dieser Brief, den habe ich auf dem Postweg nach New York geschickt und habe keine Antwort bekommen. Und ich bin eine sehr hartnäckige Person. Dachte, ja, okay, vielleicht möchte sie nicht antworten, vielleicht ist der Brief aber auch gar nicht angekommen. Und habe dann sind ein paar Monate Zeit vergangen, über eine Bekannte oder auch ein Vorstandsmitglied aus der Stiftung, die Kontakte nach New York hat. Und da war dann der Vorteil, dass das eben auch eine Frau mit jüdischem Hintergrund ist. Habe die dann gebeten, Kontakt aufzunehmen.
Das hat funktioniert?
Und das hat funktioniert dann, ja.
Was kam denn raus? Was hat Helen gesagt?
Helen hat sich bedankt dafür, dass ich solche Mühen auf mich genommen habe, sie zu finden und ihr das anzubieten, und hat mir auch eben die Wertschätzung dieses Angebots mitgeteilt. Sie ist inzwischen hochbetagt, Ende 80. Und es war so, wie ich es antizipiert hatte. Obwohl es positiv aus ihrer Sicht ist, natürlich dieses habe ich abgeschlossen mit der Vergangenheit.
Sie hat Memoiren geschrieben, ne? Das genau. Ist ja ein Prozess, wo man das abschließt.
Ja, will ich da sozusagen nochmal reinspringen und nochmal mich damit konfrontieren, was da gewesen ist. Sie hat ja sehr angenehme Erinnerungen an ihre Kindheit. Und sie hat auch gesagt oder geschrieben, dass das für sie einfach komisch ist, eben jetzt damit konfrontiert, diese angenehme Kindheit, und dann aber daran erinnert zu werden, wie jäh diese Idylle endete. Und ja, sie hat das bewegt und hat sich aber dagegen entschieden, eben diese Bücher, sie möchte sich nicht mehr belasten mit irgendwas. Sie hat sicherlich auch schon wahrscheinlich Teile ihres Besitzes vielleicht weggegeben. Und möchte sich damit einfach jetzt nicht mehr belasten, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wo sind die Bücher jetzt?
Sie sind noch bei mir und auch bei meiner Familie. Es sind eine Handvoll, also es ist jetzt kein riesiges Regal. Also.
Ein paar Bücher.
Ein paar Bücher.
In denen Ruth steht.
Genau.
70 Jahre ist die Geschichte her. Dann nachzuforschen, kann man ja auch fragen, was bringt das noch und wem bringt das was? Was hat es dir gebracht?
Also für mich war damit sozusagen eine Lebensaufgabe, soweit man davon irgendwie mit 36 irgendwie reden kann, aber eine Lebensaufgabe, so ein Punkt an diesem Vorhaben, was ich hatte, dass ich das versuchen werde und das natürlich akzeptiere, die Antwort, die da gekommen ist. Und sie hat mir ja geschrieben, sie ist froh und dankbar und sie wertschätzt das und auch meine Arbeit. Und ich werde wissen, was der richtige Platz für die Bücher ist. Und das ist so ein bisschen natürlich ein Auftrag, der damit verbunden ist, den ich aber noch so ein bisschen im Herzen bewege. Was ist der richtige Ort für die Bücher?
Genau, was passiert? Was für ein Gefühl hast du, wenn du an diesen Büchern, die jetzt bei dir sind, vorbeigehst?
Es hat mich bestärkt, auch das, was wir da in der Stiftung machen, eine extrem wichtige Aufgabe ist. Und dass es, selbst wenn man keine Erben findet, weil sie nicht mehr leben oder weil man sie schlichtweg einfach nicht recherchieren kann, dass diese symbolische Form von Zurückgabe, was ja viele Spender für uns tun, dass die einfach eine große Bedeutung hat, weil wir ja damit aktuelles jüdisches Leben, Arbeit von Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen ermöglichen.
Ruths Bücher wohnen jetzt bei Verena Freier, sind aber kein Fremdkörper mehr, so könnte man das sagen. Danke für das Gespräch. Wir schauen uns heute Abend schwarze Flecken in der Vergangenheit von Familien an. Und dafür lernen wir jetzt Theo Hespers kennen.
Aber einmal wird ja alles vorbei sein und auch für mich Friede sein. Ihr werdet, hoffe ich, noch einmal die neue, schöne Zeit erleben, nach der ich mich immer sehnte. In einem glücklichen Volk, friedlich, gesättigt und froh leben. Ich wünsche es allen Menschen.
Diese Worte schreibt Theo Hespers aus dem Gestapo-Gefängnis in Berlin an seine Familie, an seinen Sohn. Theo Hespers war Widerstandskämpfer und wusste, als er das schrieb, dass er nicht wieder lebend rauskommen würde. Theo Hespers ist Nora Hespers Großvater und sie wusste, dass er Widerstandskämpfer war. Das wusste sie aber, dass er ein echter Held war. Und zwar einer, der vielen Hoffnung gegeben hat, einer, der wirklich was bewegt hat. Das wusste sie bis vor kurzem nicht so richtig.
Mein Großvater hatte schon immer einen besonderen Platz in unserer Familie. Im Wohnzimmer über dem alten schwarzen Sekretär schauten seine Augen streng und bedeutsam auf uns herab. Das Bild zeigt ihn als jungen Mann, vielleicht gerade mal 20. In seinem Blick liegt etwas sehr, sehr Ernstes. Aber das war ja auch klar. Denn drei Dinge weiß ich schon gefühlt seit dem Moment, als ich angefangen habe zu sprechen. Erstens, mein Großvater heißt Theodor Franz Maria Hespers. Zweitens, mein Großvater ist ein Held. Drittens, die Nazis haben meinen Großvater umgebracht. Er hängt an einem Galgen. Welche Geschichte sich da wirklich hinter verbirgt, begreife ich erst jetzt so langsam. Mehr als 35 Jahre später.
Ja gut, die Männer, wie damals.
August 2014.
Dein Vorstand, im Staatsvorstand.
Ich besuche meinen Vater in Brüggen, einem kleinen Ort zwischen meiner Heimat Mönchengladbach und der holländischen Grenze.
Und eines muss man wissen, was der Plato immer sagt. Plato,
das Aufnahmegerät liegt auf dem Wohnzimmertisch und ich prüfe schon wieder, ob die rote Lampe blinkt. Überall um uns herum stapeln sich Zeitungen, Bücher und Papier. So war es schon immer. Über 10 Jahre haben wir kaum bis gar nicht miteinander gesprochen. Ich sehe in sein Gesicht und denke, krass, das ist dein Vater? Er ist alt geworden. Und mit alt meine ich richtig alt. Mein Lieblingsspruch dazu, mein Vater ist 1 Jahr älter als meine Oma und 2 Jahre jünger als mein Opa. Und bevor ihr anfangt zu rechnen, mein Vater ist Jahrgang 1931.
Ja, ich habe noch Briefverkehr von Theo, von dem Großvater, mit mir. Er hat immer so einen kleinen Abschnitt, hat er immer geschrieben, das durfte bloß einmal im Monat schreiben, ne?
Es ist der Sommer, in dem ich beschließe, mich intensiver mit dem Leben meines Großvaters auseinanderzusetzen. Mit dem Mann, zu dessen ernsten Augen ich meine ganze Kindheit hinaufgeschaut habe. Der Mann, den die Nazis ermordet haben, weil er sich in seinen Schriften öffentlich gegen ihre Schreckensherrschaft gestellt hat. Im April 1933 musste Theo Hespers aus Mönchengladbach fliehen. Da war mein Vater 2 Jahre alt. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, aber was am Tag der Flucht geschah, hat er so aufgeschrieben. Es ist mitten in der Nacht, als ein Trupp aus 6 Gestapo-Schergen das Haus der Familie Hespers stürmt. Im Nachthemd öffnet meine Großmutter Käthchen die Tür. Die Männer der Gestapo schieben die kleine Frau unsanft zur Seite und stürmen die Holztreppe hoch ins Schlafzimmer der Eheleute Hespers. Sie reißen die Schubladen aus den Kommoden und leeren sie auf den Boden. Reißen die Kleider aus den Schränken, schmeißen die Matratzen aus dem Fenster und zerrupfen die Federbetten. Nirgends eine Spur von meinem Großvater. Auch die gesuchten Flugblätter können sie nicht finden. Inzwischen ist auch der Rest der Hausbewohner auf den Beinen. Ein Mann mit braunem Ledermantel und Pepita-Hütchen betritt die Szene.
An die Wand mit euch, ihr rotes Gesindel!
Sein R rollt gefährlich hinter den Zähnen und damit niemand auf dumme Gedanken kommt, zieht er seine Pistole hervor. Und da stehen sie nun, die Hände über den Köpfen, Gesicht zur Wand. Meine Oma, ihre Mutter, ihre 2 Brüder und eine Schwägerin. Die Durchsuchung dauert bereits eine gefühlte Ewigkeit, als plötzlich ein kleiner Junge von gerade mal 2 Jahren in den Flur tapst. Mein Vater. Zitternd nimmt meine Oma eine Hand von der Wand und streichelt ihn beruhigend über das kleine Köpfchen.
Mama, was sind das für Onkels? Sind die böse?
Fragt mein Vater. In den Augen des Ledermantels blitzt es gefährlich. Er beugt sich zu meinem Vater herunter und sagt:
Mein süßer kleiner blonder Lockenschopf, wo ist denn dein Vater?
In Spanien.
Was tut er denn dort, mein liebes Kerlchen?
Ist Äpfel, Nüss, Kastanien.
Brabbelt mein Vater fröhlich, weil sein Onkel Johannes ihm das ein ums andere Mal so eingebläut hat. Und da steht er nun, der Gestapo-Mann mit seiner Waffe, bloßgestellt von einem 2-Jährigen. Plötzlich kommt der Trupp gar nicht mehr schnell genug aus dem Haus. Fluchtartig verlassen sie die Szene. Als der letzte Gestapo-Scherge aus der Tür ist, kann sich die Familie vor Lachen kaum halten. Sie sind mit dem Schrecken davongekommen. Aber wo war mein Großvater? Von der Szene, die sich in seinem Haus abspielt, hat er nichts mitbekommen. Er hatte Glück. Denn auf dem Weg zu seinem Haus warnt ihn ein Nachbar. Mein Großvater macht auf dem Absatz kehrt und begibt sich zu seinen Eltern, die 20 Minuten entfernt wohnen. Dort schnappt er sich seinen Pass und flieht bereits am nächsten Tag zu Fuß über die grüne Grenze nach Holland. Was war passiert? Nun sagen wir, mein Großvater hat schon früh erkannt, dass da was faul ist in Deutschland. Er sah mit zunehmender Sorge, wie die Nazis immer stärker an Macht gewannen. Und dass niemand zu erkennen schien, was ihre wahren Motive sind. Rückblickend wird er einmal dazu schreiben:
Wir sahen, dass die Vertreter des Sozialismus sich nicht entschieden für eine soziale Neuordnung einsetzten. Dass die Vertreter des Nationalismus nicht das Wohl des Volkes und der Nation, sondern egoistische Ziele im Auge hatten. Dass die Vertreter des Katholizismus nicht die Weite zeigten, die der Weltkirche ansteht. Dass die Vertreter des Christentums mit der Nächstenliebe nicht ernst machten.
Es kostet schon einiges an Selbstüberwindung, als überzeugter Katholik die eigene Kirche derart zu kritisieren. Aber mein Opa war ein messerscharfer Beobachter seiner Zeit. Wie viele andere junge Menschen in den 20er und 30er Jahren gehörte Theo Hespers einem Jugendbund an. Eigentlich waren es mehrere, aber dieser eine war besonders prägend für ihn, der Quickborn. Dieser katholische Jugendbund war eine Abstinenzlervereinigung. Keine Zigaretten, kein Alkohol. Klingt erstmal ziemlich lame, aber trotzdem war der Quickborn eine Gemeinschaft junger katholischer Revoluzzer, könnte man sagen. Sie verlangten die Anerkennung der Jugend als eigenen Lebensabschnitt, wollten sexuelle Aufklärung und die Einbeziehung beider Geschlechter in den Bund. Für die katholische Kirche waren diese Forderungen skandalös. Einige Vertreter beantragten auf der Bischofskonferenz sogar, den Bund zu verbieten. Auch politisch war mein Großvater ziemlich aktiv. Es war die Zeit, in der die rechtsgerichtete NSDAP immer stärker an Macht gewann. Schon früh trat mein Großvater auf den Veranstaltungen der Partei in Mönchengladbach als Gegenredner auf. Als die Nazis dann 1933 an die Macht kamen, hatte sich mein Großvater gerade für die Einheitsliste der Arbeiter und Bauern zur Wahl aufstellen lassen. Ein absoluter Affront gegen die Nazis. Doch damit nicht genug. Die Wahl hätte am 5. März 1933 stattfinden sollen. Blöderweise haben die Nazis eine Woche vorher eine Notverordnung erlassen. Durch diese Notverordnung wurde die Kandidatur meines Großvaters von einem Affront zu einem strafbaren Akt.
Dann aber hat die Gestapo sich an die Polizei gewandt: Wir wollen den Mann haben. Ne? Der Mann, das ist eine Zentrale, für Arbeit gegen uns. Wir wollen den Namen, des wichtiger Mann.
Es ist Juli 1933, als mein Großvater Theo Hespers seine Frau Käthchen und seinen Sohn Dietrich Franz über die grüne Grenze zu sich nach Holland holt. Sie wohnen in einem kleinen Bauernhaus im Örtchen Mellig, etwa 8 Kilometer von der deutsch-holländischen Grenze entfernt. Von dort schmuggelt mein Großvater mit ein paar Freunden Widerstandsschriften aus dem Exil ins Deutsche Reich, zum Beispiel über Rhein-Maas-Schiffe. Nach einem knappen Jahr fliegen sie auf.
Dann haben die Holländer sich an den Theo gewandt und gesagt: Hör mal, mein Lieber, hier kannst du nicht bleiben. Früher oder später werden sie dich kidnappen und wir kriegen die Probleme in Holland. Ne? Jetzt musst du weiter nach Holland rein. Dann kam ich von Roermond nach Helmond. Dann haben die einen gesagt: Du bist immer noch nicht weit genug in Holland. Du musst nach Eindhoven hin. Und Eindhoven waren wir relativ sicher.
Mein Großvater lässt sich nicht entmutigen. Er knüpft weiter Kontakte, informiert sich, schmiedet Pläne für den politischen Widerstand und hilft, wo er kann, anderen Flüchtlingen aus Deutschland in den Niederlanden Fuß zu fassen. Einigen verhilft er sogar zur weiteren Flucht, nach Dänemark, Südafrika oder Australien. 1935 trifft Theo im niederländischen Exil einen alten Bekannten aus Mönchengladbach wieder. Hans Ebeling, in den Kreisen der bündischen Jugend Plato genannt. Zusammen machen sie sich Gedanken, wie sie mit den anderen geflohenen Deutschen eine gemeinsame Kraft formen können im Kampf gegen die Nazis. Hans Ebeling und mein Großvater gründeten eine Widerstandszeitschrift. Ihr Name? Kameradschaft, Schriften junger Deutscher. In dieser Publikation war Platz für verschiedene Sichtweisen auf die politische Situation in Deutschland, Gedanken, Essays und Gedichte. Die erste Ausgabe erscheint im November 1937, Auflage 600 Stück. Später sollten es 2000 werden. Gefühlt weiß ich schon immer, dass mein Großvater eine Widerstandszeitschrift herausgegeben hat. Was ich aber bis vor einigen Jahren nicht wusste, war, welche Bedeutung diese Schriften hatten. Hat das überhaupt jemand gelesen? Und hatten diese Publikationen irgendwelchen Einfluss? Die Geschwister Scholl kennt jeder. Aber mal ehrlich, wer hat je was von Theo Hespers gehört? Es ist im Oktober 2012. Ein Abend in der Redaktion von D-Radio Wissen. Da tritt mein Kollege Matthias aus der Tür, lächelt mich freundlich an und sagt, wir haben da etwas gemeinsam. Die Art, wie er den Satz beendet, verschlägt mir die Sprache. Wir haben da was gemeinsam, sagt er also und fügt hinzu, ich habe über deinen Großvater promoviert. Mir fallen fast die Augen aus dem Kopf. Matthias ist der erste Mensch, den ich treffe, der nicht zur Familie gehört und meinen Großvater kennt. Und das Allerkrasseste? Er hat eine Sendung über meinen Großvater geplant, just an diesem Abend.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir werden gleich über deinen Großvater ganz viel erfahren. Ich habe auch schon ganz viel über ihn erfahren. Das ist schon ein paar Jahre her, als ich mal eine wissenschaftliche Arbeit über die deutsche Jugendbewegung geschrieben habe. Da habe ich festgestellt, dass Theo Hespers, also dein Großvater, einer der großen Autoren war, der von ganz vielen dieser Jugendlichen damals gelesen wurde. Bei den Edelweißpiraten hat er einen Namen, bei Leuten, die aus der bündischen Jugend kamen, die sich nicht in die Hitlerjugend oder in den BDM, also den Bund Deutscher Mädel, integriert haben und die deswegen sozusagen aufs Abstellgleis gekommen sind und die halt auch so ein bisschen ideologisches Futter brauchten. Und da war dein Großvater eine ganz wichtige Person zu. Und das soll Thema unserer heutigen Redaktionskonferenz sein. 1937, 1938, also kurz vor Kriegsbeginn, wo die Deutschen eigentlich auf dem Höhepunkt der Zustimmung zu Hitler waren. In dem Moment schreibt er sowas und er hat einen relativ hohen Einfluss. Also auf Leute, die in Deutschland waren noch und die diese illegalen Schriften gelesen haben und die ihm dann während des Prozesses.
Es klingt naiv, aber in dieser Sendung begreife ich zum ersten Mal wirklich, ohne Menschen wie meinen Großvater würden wir hier nicht sitzen und frei und offen sprechen können. Ich werde plötzlich zutiefst demütig und dankbar für das, was mein Großvater getan hat.
Aber wie hat er das geschafft, in Tagen zum Beispiel nach Irland oder nach Tschechien zu kommen oder so?
Ja, er machte das halt. Dann raste der wie ein Verrückter zu Bahn.
Mit dem Auto? Nee, mit der Bahn muss er gefahren sein.
Mit der Bahn natürlich.
Und mit dem Schiff.
Mit dem Schiff, aber ist er geflogen. Der hat zum Beispiel.
Ach.
Ja, natürlich ist er
damals?
Geflogen. Damals? Ja, ja. U-52, so ähnliche Flugzeuge waren damals. Ja, selbstverständlich, klar. Der hat den Plato nach England gebracht. Der Plato hat einen ganz anderen Riecher gehabt, ne? Der Opa war einerseits war der zu ehrlich. Ich hätte dem Secret Service, ich hätte dem Haufen geschissen. Die haben zu ihm gesagt, Theo, du bist unser Vertrauter, unser Spion, du wirst dafür bezahlt und du bleibst hier, bis die Deutschen kommen. Wenn die Nazis kommen, dann kannst du nach England kommen.
Mein Vater ist voll in seinem Element, als er von den vielen Reisen erzählt, die mein Großvater Theo gemacht hat. Mein Großvater hatte Kontakte in ganz Europa. Überall suchte er nach Unterstützung für seine Zeitschrift. Schließlich musste das Ganze finanziert werden. Und ja, soweit ich das bisher nachprüfen konnte, hat er auch Kontakte zum britischen Geheimdienst gehabt, auch wenn das dort natürlich niemand bestätigen will. Es gab tatsächlich die Zusage, dass sie meinen Großvater nach England holen würden. Aber es sollte anders kommen.
Mein Volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid all diese maanden en stipte.
Am 10. Mai 1940 startet die deutsche Wehrmacht ihren Westfeldzug und überfällt Belgien und die Niederlande. Der niederländische König informiert sein Volk.
Door de Duitse Wehrmacht, zonder de minste waarschuwing, een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.
Als die ersten Fallschirmspringer landen, sitzt mein Vater mit seiner Familie in Eindhoven vor dem Radio.
Und ich weiß genau, ich war so wahnsinnig scharf, das immer zu hören, ich weiß genau, wo die Meldung kam, ne, überhasste Meldung. Deutsche Parachutisten sind gedalt. Ne. in Rotterdam, in Amsterdam en overal. En hevige gevechten zijn aan zijn de Maas en aan de andere kant van ons vaderland enzovoort enzovoort. En dan een ander vriend van hem, die had een auto geleend. Het was de familie Hazeleger. Met deze auto, morgens vroeg word ik gewekt, 5, 6 uur. En dan kreeg ik gerade zo'n buttertje, een tas melk of cacao. En dan ruckzuck ging het koffer gepakt en dat auto rein richting Rosenthal. Ne? Mhm. In Rosenthal heb ik de eerste aangriff erlebt. Die Stukas griffen die huizen aan, worden eher bombardiert met veel brandbommen, sprengbommen, man was ik niet, we waren in een klein hotelchen. Und der Vater sagt noch, ich hatte eine unheimliche Angst, hatten alle wahnsinnige Angst.
Trotzdem gibt mein Großvater nicht auf. Er schnappt sich seine Familie und flieht zusammen mit seinem Freund Max Beritz und dessen Frau. Sein Ziel, das französische Dünnkirchen. Da sind die Alliierten stationiert. Er hofft, dass ihm die Engländer dort helfen werden, außer Landes zu kommen. Mein Vater erinnert sich genau an den Tag, als mein Großvater mit Max in Dünnkirchen zum Hafen geht, um die Flucht zu organisieren.
Ich weiß noch, ich hatte noch 2 Stahlhelme gefunden. Einen englischen und einen französischen. Habe ich denen die 2 Stahlhelme gegeben, für Max und für Theo, sag ich, um euch zu beschützen. Ne? Haben die mitgenommen, natürlich habe ich weggeschmissen, was soll's mit dem Stahlhelm, wenn du getroffen wirst, und so Stahlhelm war nichts. Sind die bis zur Kommandantur gekommen, und der Hafenkommandant hat gesagt, ja, ich meine, dann nehme ich nicht mehr mit nach England hin. Aber Frauen und Kinder. Laut Militärreglement geht nicht, ne? Kam die total erschlagen zurück.
Mein Großvater hätte fliehen können. Er hätte das Schiff nehmen können und hoffen, dass meine Großmutter es irgendwie schafft. Er hat es nicht getan. Er ist zurück zu seiner Familie. Sie tauchen unter. In Belgien, 2 Jahre lang. Dann, 1942, schnappt ihn die Gestapo in Antwerpen, als er mit gefälschten Lebensmittelmarken ansteht. Sie bringen ihn ins Gestapo-Hausgefängnis nach Berlin. Auch meine Oma wird ins Gefängnis gesteckt. Meinen Vater bringen sie zurück zu seiner Familie nach Mönchengladbach. 1 Jahr lang wird mein Großvater verhört und gefoltert. Am 9. September 1943 wird das Todesurteil in Berlin-Plötzensee vollstreckt. Theo Hespers wird erhängt. So oft ich diese Geschichte erzähle, am Ende hat sie mich immer. Und ich bin nicht nur einmal gefragt worden, warum ich mir das eigentlich antue. Dann erinnere ich mich an diesen Satz. Er stammt aus einem der Briefe, die mein Großvater aus dem Gefängnis an seine Familie geschickt hat.
Aber einmal wird ja alles vorbei sein und auch für mich Friede sein. Ihr werdet, hoffe ich, noch einmal die neue, schöne Zeit erleben, nach der ich mich immer sehnte. In einem glücklichen Volk, friedlich, gesättigt und froh leben. Ich wünsche es allen Menschen.
Bei allen Problemen, die wir heute haben, wir leben genau in der Zeit, die sich mein Großvater für uns gewünscht hat. Für die er gekämpft und sein Leben gelassen hat. Jetzt liegt es an uns, dafür zu sorgen, diesen Frieden zu erhalten. An jedem von uns. Und ich will meinen Teil dazu beitragen. Mein Großvater war kein Held, weil er Superkräfte hatte. Mein Großvater war ein Held, weil er ein großes Herz hatte, weil er die Menschen liebte und weil er bereit war, für diese Liebe alles zu geben.
Spurensuche in der Vergangenheit haben wir heute in der 100 betrieben, beziehungsweise Veronika von Borries, die von ihrem Großvater erzählt hat, der am Ende des Krieges einen Deserteur hinrichten ließ, obwohl schon alles verloren war. Verena Freier, die Büchern hinterhergespürt hat, die nicht der Familie gehörten. Und Nora Hespers, die uns von ihrem Opa, dem Widerstandskämpfer Theo Hespers, erzählt hat. Danke dafür. Danke auch an Nastja Schwafska in der Technik und Julia Rosch online. Vielen Dank an Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen, 100.
Mein Bruder, der heißt auch Hans-Christoph, benannt nach meinem Großvater. Und der ist vor kurzer Zeit auch nach Sachsen gezogen, auch in die Nähe von Meißen. Und übernimmt dort das Geschäft von meinem Vater. Und er hat sich ein Haus gekauft, ein Grundstück gekauft mit einem Haus drauf. Und dieses Grundstück liegt genau gegenüber von der Zehrener Kirche. Und das ist ein Grundstück mit einem ganz steilen Hang. Und damals im Krieg hat tatsächlich auf seinem Grundstück die russische Artillerie gestanden und hat auf die Einheiten meines Großvaters geschossen.
Ich dachte, ich erzähle einfach die Geschichte von meinem Großvater, was mit dem passiert ist und wie es dazu kam, dass meine Familie auf der Flucht leben musste und auch ein bisschen, wie es dazu kam, dass mein Vater am Ende des Tages doch ein schwer kriegstraumatisierter Mensch ist, mit dem es nicht nur wegen des großen Altersunterschieds gar nicht immer einfach war, zusammenzuleben. Und ich glaube, die eigentliche Aussage ist, der Krieg ist nicht vorbei, weil es ein Datum gibt, das Kriegsende heißt, sondern Krieg ist etwas, das Generationen beeinflusst und sehr lange anhält. Und deswegen habe ich nun mal meinen Blog gemacht, die Anachronistin, auf dem man die Lebensgeschichte meines Großvaters nachlesen kann und auch erfährt, warum mir das so wichtig ist und was das Ganze mit meinem Vater gemacht hat.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18:15 Uhr.